Und dann sah ich Friedrich Merz mit der historischen Erklärung, die FDP ist tot. Und alle, die früher mal FDP gewählt haben, sollen sich jetzt in das Reich der Union einfinden. Und in der Sekunde habe ich gedacht, ich wiederhole das jetzt hier auch so, weil das wirklich der Gedanke war, du Eierarsch, dir werde ich das zeigen. Meinungsforscher sagen, Kubicki kann die FDP in Richtung AfD führen. Ich bin extrem selbstbewusst. Man gewinnt Wähler nicht zurück, indem man ihnen hinterherläuft, sondern indem man einen klaren Standpunkt hat und sie zurückholt. Und die AfD ist für mich keine wirkliche Größe. Ich werde einmal im Jahr komplett durchgecheckt. Meine Ärzte sind mir zufrieden, das will ja schon was heißen. Meine Leber werde ich spenden, die hat sich bewährt.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Persönlichkeiten, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wachlegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Theresa Matus
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Theresa vertritt heute Julia Emmerich.
Heute bei uns im Studio ist Wolfgang Kubicki. Seit Jahrzehnten ist er ein führender Kopf der FDP, der prägnant formuliert und keinem verbalen Scharmützel aus dem Weg geht. Schon 2011 kam Kubicki zu der Analyse, die FDP habe, Zitat, als Marke generell verschissen. Heute würde ihm da kaum noch jemand widersprechen. Die FDP ist nicht mehr im Bundestag vertreten und im Herbst könnte sie in Sachsen-Anhalt ihre letzte Regierungsbeteiligung verlieren. Und ausgerechnet jetzt, mit 74, will Kubicki die ganze Verantwortung übernehmen. Er kandidiert, nach 12 Jahren Christian Lindner und 12 Monaten Christian Dürr, für den Vorsitz der FDP. Herr Kubicki, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch sehr.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Also es gibt im Leben eines jeden Menschen sehr viele schwere Entscheidungen, aber die wirklich schwerste Entscheidung war die, die ich Ostersonntag getroffen habe, nämlich tatsächlich mich durchzuringen für den Vorsitz der FDP zu kandidieren in einer Phase, die nicht gerade verlockend ist.
Was war das Schwere, dass Sie die Entscheidung mit 74 treffen oder dass die FDP im Grunde verloren ist?
Ja, also wenn ich glauben würde, die FDP wäre verloren, dann würde ich nicht antreten. Ich bin ja kein Idiot und ich überschätze mich auch nicht. Die schwerste Entscheidung war es deshalb, weil meine Frau und ich eine völlig andere Lebensplanung hatten. Wir sind aus dem Bundestag ausgeschieden. Sie haben mein Alter angesprochen. Mir und allen ist klar, dass ich nicht die Zukunft der FDP bin. Aber Sie werden mir nachsehen müssen, dass ich nach 56 Jahren der Mitgliedschaft in dieser Partei nicht einfach zusehen wollte, wie die Partei zugrunde geht und ihr das Angebot machen. Wir versuchen das jetzt nochmal mit aller Kraft. Dann kann es gelingen. Ich möchte, dass die Partei eine Zukunft hat.
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, wenn man rekonstruiert? Wer hat da wen angerufen in dieser Entscheidungsphase?
Das ist ja nicht immer monokausal. Es ist ein Prozess, der sich entwickelt hat bei mir über mehrere Tage. Die Frustration nach der verlorenen Landtagswahl in Baden-Württemberg war massiv. Ich brauchte wirklich mehrere Tage, um mich davon zu erholen, weil niemand von uns mich eingeschlossen damit gerechnet hatte, dass wir in Baden-Württemberg es nicht schaffen, dem Land, in dem man es am ehesten der FDP zugetraut hat. Dann war klar, dass es für die Rheinland-Pfalz-Wahl sehr schwierig werden würde. Und am Tag nach der Rheinland-Pfalz-Wahl war für mich auch in meinem Kopf, ich war auf Mallorca, klar, jetzt machst du deinen Urlaub, spielst Golf weiter, das war's. Punkt. Und das war auch der Kommunikationsstand mit meiner Frau. Und dann sah ich Friedrich Merz mit der historischen Erklärung, die FDP ist tot. Und alle, die früher mal FDP gewählt haben, sollen sich jetzt in das Reich der Union einfinden. Und in der Sekunde habe ich gedacht, ich wiederhole das jetzt hier auch so, weil das wirklich der Gedanke war. Du Eierarsch, dir werde ich das zeigen. Also dieser Impetus, alle Kräfte, die man noch in sich hatte, haben sich dann aufgebäumt. Und das kann ich heute für meine ganze Partei sagen. Alle FDP-Mitglieder, die auch depressiv waren, haben mit dieser Ansage ausgerechnet von Friedrich Merz gesagt, du nicht.
Also ein bisschen eine Trotzreaktion.
Ja, was ist eine Trotzreaktion? Also wenn Sie so lange dabei sind und dann kommt jemand, der die ganze Zeit immer darauf verwiesen hat, dass es so eine natürliche Gemeinschaft zwischen Union und FDP gibt und erklärt die Freien Demokraten für tot, unabhängig von dieser Unverschämtheit, die dahinter steckt, das lockt einfach zu sagen, wir zeigen dir nochmal, dass du falsch liest, wie in vielen anderen Dingen jetzt auch, die wir sehen können.
Haben Sie das Merz auch direkt gesagt in dem Moment?
Ich habe ihm das geschrieben. Also nicht du Eierarsch, sondern ich habe ihm geschrieben, du wirst dich wundern. Und habe dann erklärt, auf die Frage, was sagen Sie zu der Aussage von Friedrich Merz, da habe ich gesagt, der Mann kennt die Ostergeschichte nicht. Ostersonntag ist Auferstehung. Und das haben einige so gedeutet, dass ich da was ankündigen will, was in der Sekunde gar nicht der Fall war.
Hat er geantwortet auf die?
Und dann nahm, nein, und dann nahm das, habe ich auch nicht erwartet. Und dann nahm das Schicksal seinen dynamischen Lauf. Dann kriegte ich WhatsApp-Nachrichten, Mails, Anrufe, nicht, du musst antreten, du musst das machen. Und man muss wissen, ich hatte mit meiner Frau wirklich die Vereinbarung, es ist Schluss. Sie teilt mir ja seit 2012 mit, dass ich ihr jedes Mal sage, das ist das letzte Mal. Jetzt hat sie mir auch mal so eine SMS geschrieben. 2012 hast du das letzte Mal, 2013 hast du das letzte Mal, 2017, 2021, 2025 und jetzt wieder. So, und dann kamen Anrufe, Mails, habe ich ja gesagt, und dann kommt so ein gedanklicher Prozess und meine Frau hat natürlich mitbekommen, dass dauernd Anrufe da waren. Was ist da wieder los? Und hat auch mehr gesehen, dass ich bei den Besuchen unserer Freunde oder wenn wir essen waren, einfach wesentlich stärker in mich gekehrt war, als das meine natürliche Gabe ist. Und dann kam ein Anruf von Peter Harry Carstensen, wenn Sie den fragen, der wird das sofort bestätigen, der hat mir eine halbe Stunde Ohr abgeknabbert.
Der frühere Ministerpräsident
in Schleswig-Holstein. Wir hatten dort eine wirklich vernünftige Koalition und er sagt, Wolfgang, du musst das machen, die Partei, du bist der Einzige, der die wieder wahrnehmbar machen kann, der die wieder aufrichten kann. Mhm. Und wir als Union haben auch Interesse daran, an einer starken FDP. Guck dir mal an, was in Berlin passiert. Na, wenn es eine starke wirtschaftspolitische Kraft wieder gibt, dann muss die Union auch eine vernünftige Politik machen. So eine halbe Stunde. Da sagt Peter, du bist ja auch ein lustiges Gärtchen, das habe ich Christian Lindner ja auch schon gesagt, ein lustiges Gärtchen, du gehst jetzt in deinen Garten, ne, und freust dich, du fährst nach Berlin, gehst essen, ne, und gibst Kommentare von der Seitenlinie ab. Und ich soll jetzt in dem Alter nochmal loslegen. Und habe aber nur gesagt, wärst du denn auch bereit, das öffentlich zu sagen, dass du mich aufforderst? Und das war selbstverständlich jederzeit und gar nicht. Ich kann das auch gut begründen. Dann kam eine Mitteilung von Christian Lindner. Er hat das dann beim Welt-TV-Interview etwas relativiert und ich habe ihm daraufhin die WhatsApp-Screenshot geschickt und gesagt, ja, also zur gegebenen Zeit mache ich das auch dann öffentlich.
Was genau war Lindners Rolle in der Phase?
Gar keine. Also wir haben viel Kontakt. Er will sich parteipolitisch überhaupt nicht mehr engagieren. Er ist weg von der FDP, also nicht von der FDP als Partei, sondern von parteipolitischer Einflussnahme. Aber er ist wieder dabei, auch in der Partei oder für die Partei zu wirken. Beispielsweise bei dem 80. Geburtstag der FDP Schleswig-Holstein wird er der Hauptredner sein. Mhm. So in der Phase, in der Elder Statesman, Weltpolitiker, ehemaliger Finanzminister und netter Typ einfach so. Mhm. Und dann sagt meine Frau auch, ich merke ja gerade, was bei dir los ist. Mhm. Ich merke ja, dass es bei dir kribbelt. Du willst doch bestimmt kandidieren. Ich habe gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, und daran kann man merken, wir sind jetzt seit 28 Jahren verheiratet, seit 35 Jahren zusammen, wie klug diese Frau ist. Übrigens auch eine Strafverteidigerin. Wenn ich jetzt sagen würde, du machst es nicht, dann weiß ich, dann wirst du sagen, du machst es nicht. Aber dann wirst du, wenn die FDP jetzt wirklich politisch verschwindet, Zeit deines Lebens dir und mir rumlaufen und sagen, du hast nicht alles versucht. Und weil ich dich kenne und weil ich nicht will, dass du unglücklich bist und wir dann auch unglücklich werden, sage ich dir, mach es. Vor allen Dingen, weil ich ja weiß, schon wegen deines Alters, das wird nicht ewig sein. So, und dann,
das ist kein netter Satz.
Ja, das war nicht böse gemeint, sondern einfach nur, also diese zeitliche Phase, in der es wichtig ist, ich habe ja auch gesagt, wenn es mir in einem Jahr nicht gelingt, zu dokumentieren, dass die FDP wieder wahrnehmbar und politisch bedeutsam ist, dann kann ich auch sagen, wenn ich das nicht schaffe, dann muss es jemand anders tun oder pengen.
Also Sie geben sich 12 Monate.
Ja, wir werden ja zunächst erstmal nur für 12 Monate gewählt. Aber glauben Sie mir, wenn ich im Mai nächsten Jahres vor einem Parteitag treten würde und sagen würde, Jungs, ich habe es geschafft, uns bei 3% zu stabilisieren, dann sollten die mich von der Bühne reißen und mich in ärztliche Behandlung geben. Und das ist auch so lustig, weil der liebe Gott manchmal einen Einsinn hat, dann rief ausgerechnet in der Sekunde, in der meine Frau gesagt hat, mach es, und ich mich dann ehrlich entschieden habe, ich mach's jetzt, rief jemand von der Bild-Zeitung an, um die Frage zu stellen. Man habe ja gelesen, Herrn Martensteiner kommentiert, Kubicki FDP will 5% leicht erreichen. Es gibt Spekulationen darüber, im Handelsblatt stand, wenn er antritt, dann wird er es und so weiter. Machen Sie es denn? Und ich sage, Sie haben ja Glück. Meine Frau und ich haben uns gerade entschieden, ich mache es. Das wird jetzt sofort eine Eilmeldung. Also diese Idee haben Sie ja gar nicht, weil Sie ja locker im Urlaub auch sind. Dann sage ich, tun Sie mir bitte einen Gefallen, bevor Sie irgendwas melden, geben Sie mir einfach die Zeit, dass ich mit Christian Dürr und Henning Höhne sprechen kann, weil es unverschämt wäre, dass die beiden oder meine Partei es aus der Presse erfährt und nicht vorher von mir. Und dann hatten Sie mir versprochen, der Sonntag erst zu machen. Das war ja Freitagabend, Sonntag erst zu machen. Und dann kriegte ich irgendwann die Mitteilung, Herr Kubicki, Sie haben noch bis 24 Uhr Zeit, weil dann geben wir das raus. So sind die journalistischen Zusagen, kann ich nur sagen. Da habe ich ganz,
nicht von allen.
Ich hatte dann mit Henning Höhne telefoniert und auch Christian Dürr telefoniert. Christian Dürr wirkte irgendwie erleichtert und hat gesagt, ich freue mich, dass du das machst. Und wenn du das machst, gib mir jetzt die Gelegenheit, dass ich meinerseits öffentlich erklären kann, dass ich das nicht mehr will, dass das nicht so aussieht, als wäre ich gedrängt. Das war gar kein Thema. Du hast die Partei in einer Phase übernommen, wo es ganz schwierig war. Und du kriegst momentan viel auf dein Haupt, was wirklich ungerecht ist.
Mhm. Aber also er hat nicht gekämpft um seine Kandidatur, sondern sofort die Waffen gestreckt.
Ja, was heißt sofort die Waffen gestreckt? Also ihm war klar, wie auch Nicole Bittner klar war, dass es für die beiden auf dem Parteitag keine Mehrheit mehr geben wird. Und das wollen sie nicht in ihrem Leben. Noch einmal ungerecht, aber so ist das Leben nun mal. Und dann kam, wie gesagt, habe ich das mitgeteilt, dann habe ich mein Büro angerufen, wir müssen das schnell auch noch bei X posten, damit auch meine Parteifreunde das nicht aus der Bildzeitung erfahren. Das haben wir dann parallel gemacht sozusagen, was sehr gut war. Dann kam diese Einmeldung vom Bild. Und am Ostersonntag, glaube ich, war das, oder Ostersamstagabend noch, gab es ja in beiden Hauptnachrichtensendungen die Meldung, Kubicki kandidiert für den FDP-Bundesvorsitzenden. Und bei ZDF, Wolf Schmies hat das auch noch kommentiert, was ich von ihm gar nicht erwartet hätte, weil ich weiß, dass er kein FDP- und kein Kubicki-Freund ist. Der könnte das schaffen. Das müssen wir die Wähler entscheiden, aber er könnte das schaffen. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, was ist eigentlich in unserem Land los? Erste Meldung war Nahostkrieg, zweite Meldung war auch was ganz Wesentliches. Und dritte Meldung ist Kubicki kandidiert für den FDP-Vorsitz. Das deutet darauf hin, dass es irgendwie auch nochmal nicht nur Interesse wächst, sondern dass viele Menschen das für möglich halten, dass es funktionieren kann. Das erlebe ich ja gerade. Wenn sich die letzten 8 Tage oder 10 Tage der Medienlandschaft anguckt, dann wundert man sich doch, dass eine Partei, die alle für tot erklärt haben, eine urplötzlich jede Tageszeitung füllt.
Gab es auch Leute, die Ihnen abgeraten haben?
Ja, also es gibt die Leute, die mir sagen, ich persönlich kann ich nur sagen, schade und traurig und pass auf dich auf, aber ne, für die Partei und für das Land ist es wichtig, Punkt. Das ist so, so viele Menschen sagen, ne, pass auf dich auf, das ist die Sache nicht wert, dass du dann irgendwann auf der Bahre rausgetragen wirst oder so. Da, also ganz mein ganzes soziales Umfeld ist sozusagen menschlich besorgt, andererseits aber auch elektrisiert, auch von der wunderbaren Idee, es könnte funktionieren. Es gibt so einige lustige Geschichten dabei, nicht? Also Holstein Kiel hat Fortuna Düsseldorf geschlagen. Also Kiel schlägt Düsseldorf. Das ist auch so eine...
Henning Köhne, der NRW-Landeschef der FDP.
Ja, wir beide, also wir haben wirklich ein persönlich gutes Verhältnis. Ja. Das ist kein Richtungskampf, sondern das ist ein Wettbewerb die Frage an die Partei, wem traut man eigentlich eher zu, uns aus dem Tal des Jammers wieder herauszuführen, und zwar in relativ kurzer Zeit. Denn jede weitere verlorene Wahl macht es unendlich schwerer, bei der nächsten Wahl zu erklären, dass es Sinn macht, die FDP zu wählen. Das ist einfach der Hintergrund.
Sie sind niemand, der einsam entscheidet. Das klang jetzt gerade schon mal durch. Ihre Frau spielt eine ganz wesentliche Rolle. Gab es weitere Personen, Sie haben gerade Ihr engeres Umfeld erwähnt, die da maßgebend waren bei dieser Entscheidung, mit denen Sie gesprochen haben, telefoniert haben? Sie waren auf Mallorca in den Tagen der Entscheidung. Oder war das vor allem die Frau?
Ja, also das hört sich jetzt ein bisschen kitschig an, aber in einer Beziehung, die Bestand haben soll, hat der Lebenspartner, der sich auch einstellen muss auf sie selbst, im Zweifel immer das letzte Wort. Ja. Und das halte ich für selbstverständlich. Also ich habe mit meiner Frau nicht von Anfang an geredet, sondern sie hat einfach mitbekommen, welcher Prozess abläuft. Und hat sich selbst ja auch die Frage gestellt, ist das das, was ich will? Wir haben Reiseplanungen, das Interessante.
Was wollten Sie denn machen?
Man kann an meinem Terminkalender sehen, dass ich darauf gar nicht vorbereitet war auf so etwas.
Was wollten Sie denn machen? Was stand da drin in dem Terminkalender?
Ja, wir machen eine Kreuzfahrt. Die machen wir jetzt auf jeden Fall, weil die abzusagen kostet ein Schweinegeld. Wir machen, wir werden mit dem eigenen Boot auch wieder 2-3 Wochen auf der Ostsee unterwegs sein, weil das eine Phase ist, in der ich kaum erreichbar bin, Gott sei Dank, und man die Freiheit auf dem Meer wirklich spürt.
Das geht jetzt noch.
Naja, also dankenswerterweise haben wir moderne Kommunikationsmittel. Also ich hab viele Fernsehinterviews geführt über das Internet. Es ist gar keinem Menschen aufgefallen, dass ich nicht im Studio gesessen habe. Also machen wir heute regelmäßig. Und auch die vielen Interviews. Also viele gehen telefonisch, nicht persönlich. Und das können sie von überall her machen. Also ich sehe das ja auch schon. Manchmal wussten meine Mandanten gar nicht, wenn sie mit mir telefoniert haben, dass ich nicht in meiner Kanzlei sitze, sondern anderswo. Also das wird so bleiben, weil sie selbstverständlich auch wirklich Phasen der Erholung brauchen. Aber ich sehe jetzt schon seit ein paar Tagen, wie der Terminstress wirklich massiv zunimmt. Und ich bin ja stressresistent, weil ich Zeit meines Lebens ja neben der politischen Tätigkeit auch noch einen Beruf ausgeübt habe. Aber auch das muss man sagen, mit wachsendem Alter ist der Bedarf nach Erholungsphasen deutlich größer als in jungen Jahren.
Also eigentlich hätte Ihnen das...
Sie auch noch erleben, wenn ich mal so sagen darf.
Eigentlich hätte Ihnen das alles nicht gefehlt.
Nein, das hätte mir nicht gefehlt, sondern mir war klar, dass die FDP wirklich einen schweren Gang geht. Ich habe ja festgestellt, dass wir in dem einen Jahr nach der Bundestagswahl unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle angesiedelt wurden, und zwar der Wahrnehmbarkeitsschwelle. Sie können ja politische Botschaften nur transportieren, wenn sie überhaupt gehört werden, wenn überhaupt jemand was von ihnen wissen will. Zu kaum einem politischen Tagesereignis haben wir auch noch irgendeine Stellungnahme abgegeben, trotz Christian Dürr und Nicole Büttner, die wirklich richtig bemüht haben. Und wir haben uns sehr viel mit uns selbst beschäftigt. Also ein neues Grundsatzprogramm wurde erarbeitet, die Parteistruktur wurde erarbeitet, alles nach innen. Wir haben sehr viel Kommunikation in den wunderbaren WhatsApp-Gruppen, in den Blasen, aber alles nur nach innen, nicht nach außen. Und ich habe immer wieder versucht zu erklären, wir müssen auch Wählerinnen und Wähler gewinnen, wir müssen uns nicht nur wohlfühlen, das wird nicht reichen. Und ich möchte nicht, dass die Partei zu einem liberalen Debattierclub verkommt. Das ist nicht die Aufgabe einer politischen Organisation. Dafür haben wir die Friedrich-Naumann-Stiftung. Wir müssen schlicht und ergreifend wieder wahrgenommen werden. Die Menschen müssen ernst nehmen, dass sie auch damit rechnen können, dass wir politisch was bewirken können. Und das geht nur, indem wir Wählerinnen und Wähler überzeugen und nicht uns selbst.
Sie sagen, es geht darum, die FDP zu retten und nicht nachher sagen zu müssen, ich habe nicht alles versucht. Aber was sagen Sie denen, die meinen, ihnen geht es vor allem um sich selbst, es nochmal allen zu zeigen, dass sie es können? Oder ist auch so eine Getriebenheit dabei, so eine Politik als Suchtfaktor? Oder ist es einfach das
edle Motiv? Also ich wollte mal sagen, die Marke Kubicki hat sich mittlerweile komplett von der FDP gelöst. Ich kommuniziere auch, indem ich schreibe oder Kolumnen schreibe oder Vorträge halte. Und der Bedarf danach ist wirklich riesig. Und das Schöne ist, zu meiner Zeit im Deutschen Bundestag durfte ich dafür kein Geld nehmen. Und jetzt werde ich dafür auch noch bezahlt.
Also bräuchten die FDP gar nicht.
Ich habe in meinem Leben noch nie die FDP gebraucht, weil ich auch als Anwalt relativ erfolgreich war und sehr viele Prozesse hatten die auch eine hohe Reichweite erzielt haben in der öffentlichen Debatte. Aber darum geht es mir gar nicht. Also selbstverständlich ist auch, das habe ich ja diesen Impetus versucht zu erklären, der Aussage von Friedrich Merz, selbstverständlich ist es auch der Wunsch zu beweisen, ja, nicht, dass es geht, dass es geht und dass er Unrecht hat. Das wäre für mich persönlich das Sahnehäubchen. Mir geht es wirklich darum, die politische Organisation, der ich seit 56 Jahren angehöre, wirklich auch am Leben zu halten. Also das wollen sie in ihrem Leben auch nicht, dass sie aussteigen und die Organisation, in der sie unterwegs sind, ist dann tot. Das wollen sie auch nicht.
Klar. Sie haben gerade erst, also kurz vor dieser Ankündigung, hatten Sie der Bunden auf Mallorca ein Interview gegeben. Große Fotostrecke. Kubicki hört auf, das Karriereende. War das eigentlich ein Täuschungsmanöver oder?
Ja, dieses Interview ist 4 Wochen vorher gemacht worden auf der Insel. Und da können Sie dann sehen, was wirklich war. Also ich war innerlich so weit, dass ich gesagt habe, gut, wir sind jetzt für 2 Jahre gewählt. Du bleibst jetzt bis Mai 2027 stellvertretender Bundesvorsitzender. Du gehst nochmal in den Landtagswahlkampf Schleswig-Holstein, weil das mein Heimatland ist und ich auch will, dass meine Partei dort, mit der ich da große Erfolge auch gefeiert habe, das fortsetzen kann. Daran können Sie sehen, dass diese Entwicklung nicht geplant war. Und dass meine Frau, das war ja auch so lustig, die Bunte kommt raus am Donnerstag und am Sonntag hören wir April. Hat sie auch gesagt, dann sind die jetzt selbst schuld, dass sie das so spät erst veröffentlicht haben.
Man erfährt da unter anderem, dass Sie auf Mallorca 2 bis 3 Mal die Woche Golf spielen. Ist das Ihr Fitness-Tipp?
Nein, aber also ich laufe kein Schieben mehr, weil ich weder mich noch die anderen Skiläufer gefährden will. Sie verlieren tatsächlich im wachsenden Alter auch Kraft. Und wenn Sie das nicht dauerhaft machen, sondern 2 oder 3 Mal im Jahr für eine Woche in den Skiurlaub fahren, dann ist das nicht so günstig. Ich fahre kein Motorrad mehr. Ich spiele keinen Fußball mehr, weil mittlerweile der Kopf wesentlich schneller ist als der Körper. Beim Golfspielen spielt das alles keine Rolle. Und da ich kein Strandlieger bin, ich weiß auch nicht, wie Menschen das aushalten, 4-5 Stunden am Strand einfach vor sich hin zu dösen und die Sonne auf sich einscheinen zu lassen, ist die einzige Alternative, neben guten Restaurants und auch guten Wein, einfach sich zu bewegen und Golf zu spielen. Und Mallorca hat unglaublich viele schöne Golfplätze. Ich bin Mitglied im T-Club Calvia, momentan einer der schönsten Plätze der Insel, und das macht einfach Spaß. Man trifft interessanterweise sehr viel interessante und sehr viel kluge und sehr viel gute Leute.
Und wenn Sie nicht Golf spielen?
Dann lese ich, lese sehr viel, schreibe auch. Also Kolumnen fallen ja nicht vom Himmel. Und kommuniziere sehr viel über die modernen Möglichkeiten, nicht? Über WhatsApp oder über Telefonate.
Sie sind eher der Typ, der dann beim Glas Weißwein entspannt als bei Yoga?
Ich finde Yoga anstrengend. Und wenn Sie mir das erlauben, ich empfehle momentan wirklich deutschen Weißwein, weil den deutschen Winzern geht es gerade nicht so gut, weil die Kosten, die sie haben, die können sie nicht weitergeben, und die Preise, die sie nehmen müssen, sind wenige Leute bereit zu zahlen. Deshalb sage ich aber, bevor ihr Italiener trinkt, finde ich auch gut, oder Spanier trinkt, finde ich auch gut. Trinkt die in Italien, in Spanien, trinkt hier zu Hause deutschen Weißwein.
Und den kriegen Sie auch auf Mallorca?
Deutschen Weißwein gibt es auch auf Mallorca, aber auf Mallorca würde ich eher spanischen Wein trinken. Albarino oder Verdejo. So.
haben wir den Weintipp auch schon drin. Wie fit sind Sie jetzt in der Stunde an dem Tag?
Also mit Ihnen am Tisch könnte ich wahrscheinlich nicht laufen, aber meine Frau war so schlau, mir eine Uhr zu schenken, die alles das misst, was notwendig ist. Ich werde einmal im Jahr komplett durchgecheckt. Meine Ärzte sind mir zufrieden, das will ja schon was heißen. Meine Leber werde ich spenden, die hat sich bewährt. Das war das Problem. wie gesagt, Golf ist auch ein sehr anstrengender Sport. Das sieht immer leicht aus, aber wenn die Leute erstmal anfangen, Golf zu spielen, stellen sie fest, wie viele Muskeln sie in ihrem Körper haben, die sie vorher gar nicht kannten.
Mhm. Würden Sie sagen, dass Alter in der Politik ein Vorteil ist?
Ja, das weiß ich nicht. Also Alter ist grundsätzlich weder Vorteil noch Nachteil. Aber ich versuche mal zu erklären, weil ich das so lustig finde, dass mir jetzt entgegengehalten wird, mein Alter. Konrad Adenauer war 73, als er Bundeskanzler wurde, hat 14 Jahre regiert. Winston Churchill war 76, als er zweite Mal Premierminister in Großbritannien wurde. Und Nelson Mandela war 75, als er Präsident in Südafrika wurde. Das deutet darauf hin, dass man auch mit hohem Alter noch Bedeutendes bewirken kann. Donald Trump ist deutlich älter als ich und das deutet darauf hin, dass man mit hohem Alter auch Unsinn machen kann.
Aber das gilt weil da das Alter nicht maßgebend ist.
Das gilt für junge Menschen in gleicher Weise. Es hat wahrscheinlich seinen Sinn, dass der Verfassungsgesetzgeber in Artikel 54 festgelegt hat, dass sie Bundespräsident erst werden können, wenn sie das 40. Lebensjahr vollendet haben. Es deutet darauf hin, dass man eine gewisse Ruhe, eine gewisse innere Gelassenheit, eine gewisse Erfahrung auch zur Voraussetzung macht für bestimmte Entscheidungsträger. Übrigens ist Friedrich Merz 70, da muss ich ihn auch dauernd erinnern. Also wenn man sagt, Kubicki darf mit 73 oder 74 nicht mehr Vorsitzender der FDP werden, dann muss man sagen, Friedrich Merz, letzte Legislaturperiode 29 bis zu 73, aus.
Sie kandidieren gegen Henning Höhne, einen 39-Jährigen.
Nein, ich kandidiere, ja, der kann nur noch nicht Bundespräsident werden, ja. Im Gegensatz zu mir. Aber ich kandidiere nicht gegen Henning Höhne, sondern wir beide bewerben uns um den Vorsitz der FDP. Es ist keine, das wird immer so wie High Noon. Man geht dann draußen raus und wer als erster den Colt gezogen hat, gewinnt. Das ist albern. Wir sind eine Wettbewerbspartei und ich finde es ohnehin ganz charmant, wenn es immer mehr als einen Kandidaten gibt. Und ansonsten haben Sie keine wirkliche demokratische Wahl. Schauen wir mal.
Frau Strack-Zimmermann hat auf X gepostet, die FDP muss von einer neuen Generation in die Zukunft geführt werden, nicht nur von alten Schlachtrössern. Hat sie da nicht auch ein bisschen recht?
Ja, also ich finde ja die öffentlichen Äußerungen meiner Kollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wirklich bemerkenswert. Ich bin der Letzte, der sie kritisiert, weil sie eine der wenigen ist, die auch sehr scharf formuliert. Deshalb sage ich mal, wie du kannst sagen, was du willst, ich verteidige dich für deine Äußerung, obwohl ich teilweise innerlich damit nicht übereinstimme, was ja auch nicht notwendigerweise der Fall sein muss, auch wenn man in der gleichen liberalen Familie ist. Aber ich finde diese Äußerung deshalb bemerkenswert, weil die erste Idee von ihr war, dass sie und ich gemeinsam die Partei führen sollen. Mit der historischen Erklärung, ich würde es auch gerne alleine machen, aber ich habe so viel zu tun in Brüssel und Straßburg und anderswo. Und deshalb brauchen wir einen weiteren Vorsitzenden, der soll die ganze Arbeit leisten. Das fand ich auch so ganz charmant.
War das der Grund, warum Sie abgesagt haben?
Nein, weil erstmal ist die Doppelspitze bei uns satzungsrechtlich nicht vorgesehen. Wir können zwar die Satzung ändern, aber dann könnten wir erst in einem Jahr eine Doppelspitze installieren. Zweitens halte ich von Doppelspitzen nichts. Was soll's? Unabhängig davon hat sie mich nicht gefragt. Und das finde ich schon mal bemerkenswert, wenn jemand sagt, ich und Wolfgang gehen jetzt gemeinsam in den Kampf um die Wiederbelebung der FDP. Und dann habe ich gesagt, Marie-Agnes, ich bin schon verheiratet. dann hat sie gesagt, gut, dann gehen ich und Henning Höhne gemeinsam in die Schlacht. Und dann hat Henning Höhne gesagt, nee, ich will das alleine. Dann hat sie gesagt, gut, dann unterstütze ich jetzt Henning Höhne. Also ich finde das bemerkenswert. Ich finde, das ist kein Kriterium. Ich müsste jetzt aber fragen, Marie-Agnes, war das jetzt die Ankündigung dafür, dass du 2029 nicht mehr für das Europaparlament kandidierst? Weil die einen Schlachtsprecher ja Platz machen müssen für junge, neue Kreative. Und ist die Erklärung, wir brauchen ein neues Gesicht, überhaupt irgendeinen Wert? Also wir haben in der Partei 70.000 Mitglieder und davon sind 69.886 neue Gesichter. Und dann könnten wir im Zweifel ja uns nur für ein neues Gesicht entscheiden. Also dieses vordergründig plausible Denken gefällt mir nicht. Also wenn jemand nicht bekannt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nichtbekannter eine Organisation, die kurz vorm Tod steht, bekannter macht, eher unwahrscheinlich. Ich habe mal gelernt, ich bin ja, wie Sie wissen, seit 1972 in Wahlkämpfen unterwegs, war 7-mal Spitzenkandidat zu einer Landtagswahl. Man macht bei einer Wahl den Kandidaten nicht bekannter, wenn man ihn aufs Plakat hängt, sondern sie brauchen jemanden, der bekannt ist, damit eine Botschaft transportiert werden kann.
Können Sie eigentlich mit Strack-Zimmermann oder können Sie mit ihr nicht?
Ich kann mit ihr sehr gut persönlich, aber sie ist relativ robust, so formuliere ich das mal. Sie hat straight, würde ich sagen. Das muss kein Nachteil sein. Aber das Gute ist, wir prallen eben auch gelegentlich aufeinander, weil wir wahrscheinlich vom inneren Charakter her ähnlich sind.
Aber das ist ja schon interessant, dass die zwei Gesichter in der FDP, die am ehesten diesen Ton haben und die am ehesten so ja prägnant auch formulieren und keine Angst haben irgendwie vor auch verbalen Raffereien, dass die aus ihrer Generation sind. Sind die Jüngeren zu glatt? Traut sich das keiner mehr?
Ja, was heißt zu glatt? Also wir haben bei uns sehr viele wirklich gute Leute. Ich nenne mir ein paar Namen, die Ihnen nicht bisher wahrscheinlich nicht, also einige sind eher aufgefallen, Konstantin Kuhle, Johannes Vogel, die jetzt beruflich sich orientieren müssen, Alexander Steffen, Jens Teutrine, wirklich ein brillanter Typ.
Auch kommen die jetzt alle zurück, wenn sie Parteichef sind, oder sind die verloren für die FDP?
Verloren glaube ich nicht, aber die nach dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag, ich hatte immer einen Beruf und habe den ja auch, mussten diejenigen, die jetzt lange Zeit ein Mandat hatten, sich wieder beruflich orientieren. Und ich bin ja ohnehin ein Anhänger, dass ich allen meinen auch jungen Freunden sage, settet euch erst beruflich. Ne? Da habt ihr, ihr braucht eine Grundlage. Ein Mandat ist immer etwas auf Zeit und nicht auf Dauer. Und eine Bewerbungsrede bei einem Unternehmen später oder in einer Anwaltskanzlei, ich war 4 Jahre Bundestagsabgeordneter, 8 Jahre Bundestagsabgeordneter, spielt heute keine Rolle mehr, anders als vor 20, 25 Jahren, weil der Zugang schlicht und ergreifend nicht mehr so ist wie früher. Also nichts ist aufreibender und unnötiger als ein ehemaliger. Und dort denken wir, sie sind bedeutend. Ich habe dann immer wieder gefragt, wenn ich gefragt habe, kannst du mir nicht helfen, irgendwo im Unternehmen unterzukommen? Da habe ich gesagt, was ist denn das Bewerbungsschreiben? Nicht? Ich habe Studium abgeschlossen, dann nichts gemacht, dann war ich im Parlament. Und nun? Würde jeder Personalchef fragen, und nun, was haben wir für einen Mehrwert für mit dir bei uns im Unternehmen? Also da werde ich mal immer sagen, dass sie das tun, aber ich weiß von einigen, von Alexander Steffen, von Jens Vertrine, dass sie sich riesig freuen, auch an der dann wieder erstarkenden FDP tatsächlich mitzuarbeiten. Kluge Köpfe, Maria Westphal, die ich allen Journalisten, die immer fragen, wo sind eigentlich die jungen, klugen Köpfe, auch weiblichen Geschlechts, dessen FDP sich mal mit ihr zu beschäftigen, sehr klug, sehr analytisch, und ich glaube, dass die auf absehbare Zeit das Bild der FDP auch wirklich prägen kann. Susanne Seehofer, also die Leute kommen jetzt immer und sagen, guck mal, du sind ja nur Frauen, hast du ein Frauenproblem? Ich sage, ich höre immer nur, die FDP hat keine jungen, dynamischen Frauen, jetzt nenne ich euch ein paar und sage, was für eine Sauerei, der will jetzt sich mit jungen Frauen umgeben. Noch einmal, ich bin verheiratet, keine Sorge.
Dabei ist selbst die Tochter von Horst Seehofer in die FDP gekommen.
Ja, aber nicht durch mich, interessanterweise, dankenswerterweise, aber ich habe sie kennengelernt in mehreren Wahlkämpfen in Bayern. Ich habe sie sehr schätzen gelernt. Sie ist ja seit einem Jahr Mitglied des Präsidiums der FDP. Sie ist Chefin Landesvorsitzende in Bayern und organisiert auch ein bisschen einen Landesverband. Sie ist noch etwas zurückhaltend, will ich mal sagen, und scheu. Das hat was damit zu tun, wenn sie aus der Wirtschaft kommen und in die Politik gehen, in Parteien gehen und dann auch auf dem Medienmarkt unterwegs sind, dann müssen sie sich erstmal orientieren. Ich habe eine Menge Leute, die mir jetzt auch sagen, wie man so eine Partei führen soll, wie man das Land führen soll, also Unternehmer. Die versuche ich immer wieder zu erklären, man führt Parteien nicht wie ein Unternehmen, man führt das Land auch nicht wie ein Unternehmen. Was wir brauchen, ist mehr unternehmerischer Sachverstand. Aber die Strukturen sind andere, die Abläufe sind andere, die Prozesse sind andere. Als Unternehmen, als CEO kann ich was anordnen, im Zweifel. Als Parteivorsitzender kann anordnen, wer will. Wenn die Partei muss ja demokratisch legitimiert werden, muss ja gewählt werden, das nicht will, war es das. Also in der Partei muss ich mehr überzeugen, im Land muss ich mehr überzeugen, als das im Unternehmen muss. Das Einzige, was vielleicht vergleichbar ist, ist, man muss Erfolg haben wollen. Sowohl als Unternehmen, als auch als Partei, als auch als Land. Man muss Erfolg haben wollen. Es nützt nichts, wenn man einen Marketingleiter hat, ne, der keinen Absatz generiert. Dann kann man sagen, wir dürfen dem jetzt nicht wehtun und der muss bei uns bleiben. Dann ist das Unternehmen relativ schnell insolvent, oder sie tauschen schlicht und ergreifend den Marketingleiter aus, damit sie wieder Umsatz machen können. Die Kosten laufen ihnen sonst davon.
Also Sie sind jetzt der Marketingleiter der FDP. Haben wir das richtig verstanden?
Auch, nicht? Also Politik muss auch unterhaltsam sein. Also wenn ich Veranstaltungen mache, ja, warum sollen Leute sonst abends ihre Freizeit opfern? Oder warum sollen sie länger am Schirm bleiben? Ich kenne eine Menge Leute, die sich darüber aufregen, wie Markus Lanz mit seinen Gästen umgeht. Und ich sage, ich habe die Sendung, das Prinzip falsch verstanden. Die Sendung heißt nicht Markus Lanz Gäste, sondern die Sendung heißt Markus Lanz. Und was muss man denn machen, wenn man um 23.30 Uhr noch Leute an den Fernsehschirm bringen will? Mhm. Nicht? Dann muss es eben etwas krawalliger sein als woanders, konfrontativer, weil sich daran die Leute erfreuen und ergötzen. Mhm. Und so ähnlich ist das normale Leben auch. Also wenn ich Veranstaltungen mache, dann halte ich Reden, wo sie feststellen können, dass mittendrin die Leute mindestens 2-3 Mal lachen müssen. Mhm. Und auch mal scharfe Formulierungen, wo sie wieder aufwachen. Und es gibt so wunderbaren Bericht über meine Veranstaltung. Die Leute gehen rein, ein Drittel geht wieder raus, ist maßlos empört und 2 Drittel sind maßlos begeistert, aber niemand ist gelangweilt. Mhm. Und niemand findet keine Position dazu. Und das ist doch das Notwendige.
Und von diesen Sprüchen, die Sie da, die marketingtechnisch so gut wirken, gibt es da welche, wo Sie im Nachhinein sagen würde, tut mir jetzt leid, was ich da gesagt habe?
Ja, ich habe schon gelegentlich bei Auseinandersetzungen mal... bin ich auch mal übers Ziel hinausgeschossen, weil ich mich bedauerlicherweise an meine eigene Formulierung berauschen kann, um hinterher festzustellen, dass es auch andere Deutungen geben kann.
Mhm, zum Beispiel?
Also beim Battle mit Ralf Stegner habe ich mich mal wirklich auch einen Ton vergriffen und mich anschließend entschuldigt. Also wurde Landtagssitzung unterbrochen, wie Empörung hin und her.
Dann hab ich Was haben Sie da gesagt?
Ich kann mich daran wirklich nicht mehr erinnern. Also, aber das war so schön, da wurde die Sitzung unterbrochen. Dann habe ich mich anschließend bei ihm förmlich entschuldigt. Dann gab es Applaus, Applaus, Applaus. Und dann hat Stegner gesagt, Herr Kubicki, Sie sind doch unheimlich ausgeschlafen. Erst beleidigen Sie mich, das Ding ist draußen, dann entschuldigen Sie sich bei mir, kriegen Applaus dafür. Alle sagen, was für ein toller Typ, dass er sich, was für eine Größe, dass ich mich entschuldigen kann.
Das war eine taktische Entschuldigung.
Nee, das war wirklich ernst gemeint. Aber die Konsequenz ist ja so. Und er hat gesagt, Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Sie treten mir in die Magengrube, entschuldigen sich bei mir, mir tut's weh und die Leute finden Sie toll.
Mhm. Und entschuldigen fällt Ihnen nicht schwer?
Nein, also ich habe auch eine gewisse Einsichtsfähigkeit, nicht? Und mein Hang zu witzigen oder scharfen Formulierungen hat dazu geführt, dass meine Social Media Auftritte immer kontrolliert werden. Ich kann die nicht.
Von wem?
Ja, von meinem Büro. Also mein Büroleiter kriegt das immer zum Lesen. Und wenn er mir sagt, Herr Kubicki, ich habe da ein Störgefühl, dann sage ich, wo denn? Dann sagt er da oder sagt, es wäre besser, wir lassen das oder so. Oder das versteht jemand falsch. Mhm. Also,
wie oft passiert das?
Dann höre. Na, ich würde mal sagen, also bei jedem zweiten oder bei jedem dritten Tweet, den ich absetzen will, gibt's die Anregung, doch vielleicht ein Wort rauszunehmen oder den Satz etwas anders
zu formulieren. Ach doch, okay. Also ein höherer Anteil dann.
Ja, es hat auch was damit zu tun, als Strafverteidiger müssen Sie darauf keine Rücksicht nehmen. Ne? Dann müssen Sie wirken als Zivilen im Gerichtssaal. Und das ist ja tatsächlich auch eine Kampfsituation, weil ja die Staatsanwaltschaft mit der Anklage und das Gericht mit der Zulassung schon eine Art Vorurteil gesprochen hat. Und dagegen müssen Sie anarbeiten. Darf ja eine zugelassen werden, eine Anklage, wenn die Verurteilungswahrscheinlichkeit überwiegend ist. Und da, wie gesagt, da spricht das keine Rolle und spielt das keine Rolle und da können Sie auch mal richtig hart zulangen. Aber im öffentlichen Diskurs, wo Sie ja Wettbewerber haben, die jedes Wort auch komplett gegen Sie verwenden können, macht es schon Sinn, dass da eine kleine Inhaltskontrolle stattfindet oder eine Formulierungskontrolle.
Sie haben vor 15 Jahren, wir haben es im Intro schon mal angespielt, über die FDP damals gesagt, sie habe als Marke generell verschissen.
Ja, in der damaligen Zeit war das so. Ich kann mich an die Phase ja auch erinnern. Ich war damals ja noch nicht Mitglied des Bundes, des Präsidiums, sondern galt als der Quartalsirre, als der Querulant aus dem Norden. Was das ja faszinierend war.
Haben Sie sich seitdem verändert oder die FDP?
Als wir 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen sind und Christian Lindner und ich dann kandidiert haben in dieser Kombination, war hinterher die Erklärung, Kubicki ist der typische Liberale. Unbeugsam, eigenständig, selbstbewusst und so weiter. Das habe ich dann auch sehr gewundert, dass man dann auf die Idee kam. Aber wir hatten ja 2009 bis 2012, 13 eine besondere Situation, weil, wenn wir uns wirklich erinnern wollen, die schwarz-gelbe Koalition zum Schluss sich nur noch in den Haaren lag. Und vor allem, das war nicht das Einzige, sondern die FDP in sich selbst zum Schluss in den Haaren lag. Das heißt, Sitzungen liefen so ab, dass die Vertreter meiner Partei sich wechselseitig ihre Presseerklärung vorgelesen haben, es wohl gar keine gemeinsame Linie mehr gefunden. Und deshalb war die FDP bei den Meinungsumfragen dann auch bei 3-4%. Also auch in der Zeit waren wir bei 3-4%. Und ich habe dann auch Schleswig-Holstein schon gesagt, die FDP, die Marke FDP, so wie ihr euch präsentiert, findet keinen Widerhall mehr bei den Menschen. Und das Interessante war, dass wir in Schleswig-Holstein immer dann bessere Ergebnisse erzielt haben als die Bundespartei. Ich habe 2012 beim Wahlkampf gesagt, als die Medien fragten, kommt denn jemand aus Berlin, um ihnen dazu helfen? Dann habe ich gesagt, die sollen wegbleiben, wir wollen eine Wahl gewinnen. Das war eine Kampfansage und die hat funktioniert. Wir haben als die FDP bundesweit bei 4% waren, am Wahltag in Schleswig-Holstein 8,2% geholt, was selten ist, dass eine Landespartei deutlich über dem Bundestrend liegt. Das gleiche gilt übrigens für Christian Lindner, der ja auch der ja auch die Berliner Bühne verlassen hatte, um nach Nordrhein-Westfalen zu gehen, als Generalsekretär weggegangen ist. Und die Menschen haben uns einfach abgenommen, dass sie sozusagen das Selbstbewusstsein, mit dem wir die Wahlkämpfe geführt haben, auch in Abgrenzung, nicht in Feindschaft, im Gegenteil, in Abgrenzung zu dem, was auf Berliner Ebene passierte, das hat eben getragen. Und das kann man jederzeit, glaube ich, auch wiederholen. Also meine Erfahrung ist, man kann aus der Deniederung auch wieder sehr schnell emporklettern.
Über die Länder?
Ja, momentan haben wir nur die Möglichkeit über die Länder. Also wenn wir bis zur Bundestagswahl alle Wahlen verlieren, verlieren wir auch die Bundestagswahl. Wo soll es denn herkommen? Wenn wir die nächsten Wahlen alle verlieren, nicht, also auch in meiner Partei gibt es ja eigentlich Leute, die sagen, Mensch, die Wahlen jetzt dieses Jahr, die können wir abschreiben, da passiert jetzt, ich versuche mal zu erklären, jede verlorene Wahl bedeutet für die nächste Wahl einen wesentlich erhöhten Aufwand, weil ich den Menschen erklären muss, warum da und warum es da jetzt gerade gelingen soll. Und der Aufwand wird irgendwann so groß, dass selbst ich mir das nicht mehr zutrauen würde, das zu überwinden. Also wir müssen um jede einzelne Wahl wirklich kämpfen. Und wir werden Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen auch nur mit Schwierigkeiten bestehen können, wie die drei Wahlen, die wir dieses Jahr haben, alle drei verloren gehen.
Wie schwer lastet das Ampel aus noch auf der FDP?
Das Ampel aus, also der Prozess des Ampel aus, also das, dieses Schmierentheater mit wir wollten gehen oder wir sind rausgeschmissen worden oder wir haben jetzt irgendwie ein Kampfpapier. Was interessanterweise,
die Ampel gesprengt,
interessanterweise als ich als stellvertretender Bundesvorsitzender gar nicht kannte und der Generalsekretär Bijan Djirsaray auch nicht kannte, was er wirklich,
das D-Day,
was ja wirklich ein echter Hammer ist.
Das Drehbuch für den Ausstieg aus der Ampel.
Ich habe dann Christian Lindner gesagt, du musst den Reimann jetzt rausschmeißen. Jemand, der ein Papier schreibt am Präsidium vorbei, der so illoyal gegenüber den Strukturen der Partei, dass der auch nicht weiter Geschäftsführer bleiben kann, das hat er noch eingesehen. Aber unabhängig davon, also die Ampel selbst war nach wenigen Monaten, nicht am Anfang, nach wenigen Monaten in einer Phase, in der unsere Wähler und Wähler jedenfalls das Gefühl hatten, die FDP spielt da keine wesentliche Rolle, sondern trägt alles mit. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Das Gefühl war da, die FDP trägt alles mit, was wir nicht wollen. Deshalb kann man sehen, dass die Meinungsumfragedaten so ab Dezember, Januar, also 2021, 2022 kontinuierlich nach unten gehen. Bis zu 3% und 4% am Schluss. Und ich habe das erste Mal, also intern ohnehin gesagt, Leute, wir haben keine gemeinsame Grundlage mehr, es macht keinen Sinn. Das erste Mal öffentlich im Februar 2024 in einem Weltinterview gesagt, die Grundlage der Koalition ist entfallen, es wäre gut, wir würden sie beenden. Und das habe ich dann kontinuierlich wiederholt. Das war auch Bewusstseinslage, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Grünen und bei den Sozialdemokraten. Aber wie das Leben so spielt, dann kommt Olaf Scholz muss nochmal zum Europagipfel fahren. Wir können das Land jetzt nicht irgendwie führungslos lassen. Und wir haben jetzt eine Weltfinanzkonferenz in Washington und da spielen wir eine bedeutende Rolle und. Und so schleppte sich das alles wirklich bis zum Schluss hin, bis die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Seite 1 macht diesem Schauspiel ein Ende. Also das war ja flehentlich. Ich weiß, dass Sozialdemokraten und Grüne seit Anfang Juli sich mit der Frage beschäftigte, wie kriegen wir einen vernünftigen Ausstieg hin.
Aber bei vielen Leuten ist halt der Eindruck geblieben, da hat die FDP eine Regierung kaputt gemacht. Das Land war ihrer Partei egal. Man hat nur geguckt, wie man selber als Partei da irgendwie rauskommt und besser dasteht. Ich glaube, das haben ihnen viele Leute nicht nachgesehen und tun es bis heute nicht.
Ja, wenn ich Anhänger der SPD wäre und der Grünen wäre, würde ich das aufframen. Aber ich will mal erinnern, keine der Ampelparteien hat dabei bei der letzten Bundestagswahl gewonnen, sondern sie haben alle verloren. Also Robert Habeck ist heute noch traumatisiert, weil er sich nicht erklären kann, wie der Kanzler der Herzen oder der Kanzlerkandidat der Herzen schlechter abgeschnitten hat als Annalena Baerbock.
Das glaube ich auch, ja.
Das kriegt er nicht in seine Birne, was ich ja nachvollziehen kann. Um das freundlich zu formulieren. Ich kriege das auch nicht in meine Birne. Also es ist zu kurz gegriffen. Die Koalition selbst war ein Problem für dieses Land. Und ich höre mal wieder, die FDP war Opposition der Koalition, was intellektuell schon ziemlich schwierig ist, weil es ohne FDP gar keine Koalition gibt. Die Leute, die sowas erklären, glauben, rot-grüne Politik war die Koalition und die FDP war die Regierung und die FDP sollte dafür nur die Mehrheiten herstellen. Naja, auch das versuche ich zu erklären. In der Koalition sind alle Partner immer gleich stark, egal was sie denken, weil man nur gemeinsam eine Mehrheit hat. Muss man wirklich mal begreifen. Man kann, Friedrich Merz erlebt das ja gerade, er kann turnen, wie er will. Wenn die SPD sagt, nein, ist nein. Sie haben keine Gestaltungsmöglichkeiten, wenn der andere das nicht will. Sie haben immer nur eine Verhinderungsmöglichkeit, wenn sie das nicht wollen. Das ist leider dieses komische Spiel. entscheidend ist. Ich habe zweimal in meinem Leben Koalitionen begründet, die auch verhandelt, auch die auch durchgehalten haben, beide in Schleswig-Holstein, einmal sogar mit den Grünen, mit denen man auch vernünftige Politik machen kann, wenn man vorher nicht mehr interpretierbare Vereinbarungen schließt bei bestimmten wirklich wichtigen Fragen. Nicht bei Detailfragen drumherum, aber wirklich wichtigen Fragen. Also wenn man sich in Schleswig-Holstein beispielsweise darauf verständigt, wir wollen die A20 weiterbauen und die Grünen sagen dann dazu ja, dann heißt es aber auch nicht, dass sie dann zwei Tage später anfangen und sagen, wir wollen die A20 nicht weiterbauen. Das ist, Robert Habeck hat sich in Schleswig-Holstein dran gehalten, dankenswerterweise. Es gibt wahrscheinlich bei allen Menschen, die nach Berlin kommen, so eine gewisse Persönlichkeitsveränderung, wenn sie hier dann dauerhaft leben. Ich habe mal gesagt, hier muss was im Grundwasser sein, weil ich das wirklich erlebe. Die Leute.
Also was beobachten Sie da?
Meine ersten Sondierungsgespräche 2017 mit den Grünen und der Union. Die waren davon geprägt, dass es im Bundeskanzleramt Angela Merkel so eine Heerschar von Leuten gab, die analysieren wollten, was man wirklich sagen will mit dem, was man sagt. Und Robert Habeck und ich haben uns mal angeguckt und Daniel Günther und ich haben uns angeguckt, was ist denn hier los? Angela Merkel haben wir gefragt, Robert Habeck gesagt, meinte das wirklich so? Ich sage, wir sind in Schleswig-Holstein gewöhnt, das zu sagen, was wir meinen und was wir denken. Und ich kann gar nicht so komisch denken jetzt, um das zu formulieren, damit ihre Leute das begreifen, was sie sagen. Ja. Und das erlebe ich überall. Also diese Ziselierung von Sätzen, von Begrifflichkeiten, die macht einen irgendwann auch hier mürbe. Und dann gibt's noch was anderes, was ich immer erlebt habe. Wenn Menschen in Regierungsverantwortung kommen, dann haben sie für sich selbst einen Bedeutungszuwachs. Und dieser Bedeutungszuwachs führt zu einer Veränderung des Blickwinkels. Ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich sag mal so, ich habe viel Verständnis dafür, dass jemand, der Weltpolitik gestaltet, irgendwie Schwierigkeiten damit hat, auf einem Bezirksparteitag aufzutreten. Weil ihn die Sorgen der Leute da vor Ort möglicherweise interessieren, aber gar nicht berühren können, weil er sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und dann stellen sie irgendwann fest, dass die in Führungsverantwortung, in Regierungsverantwortung sind, sich relativ weit entfernen von dem Binnenleben der Organisation, die sie trägt.
Danach kam Christian Dürr, hat von Christian Lindner übernommen und wollte die FDP zu einer Partei der radikalen Mitte machen, was auch immer das sein mag. Ihnen wird nachgesagt, dass Sie möglicherweise der rechtspopulistischen Versuchung nicht widerstehen könnten, wenn Sie Parteichef werden. Was entgegnen Sie da?
Ja, auf die Idee kann nur jemand kommen, der mich nicht kennt oder der böswillig ist. Also ich habe so viel publiziert in dieser Frage. Ich bin 2019 vom Bundespräsidenten ausgezeichnet worden für mein massives Eintreten für die Verteidigung der Grundrechte. Ich kenne eine Menge Politologen, von dieser Zunft halte ich ja nichts, wie Sie vielleicht wissen, und auch Meinungsforscher, von denen ich auch relativ wenig halte, weil sie Meinungen erforschen und nicht machen sollen. Der Spiegel hat erklärt, das massive Eintreten für die Meinungsfreiheit sei rechtspopulistisch. Kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Deshalb habe ich richtigerweise mein Spiegel-Abo gekündigt, weil Presse- und Informationsfreiheit, ich war auf der Straße, um die Pressefreiheit zu verteidigen. Übrigens in der Spiegel-Affäre.
Bei die Meinungsfreiheit kann man natürlich, das kann man vertiefen. J.D. Vance reklamiert auch Meinungsfreiheit, um Platz für seine Lügen schaffen zu wollen.
Ja, also auf diese Debatte will ich mich gar nicht einlassen. Ja. Also auch J.D. Vance kann erzählen, was er will. Aber wenn 50% der Menschen in Deutschland das Gefühl haben, sie können ihre Meinung nicht mehr frei äußern, haben wir ein Problem. Wenn der Europarat Deutschland kritisiert dafür, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden, müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen.
Die gefühlte Meinungsunfreiheit
ist ein Thema. Wenn ich ein Buch schreibe, das lautet Meinungsunfreiheit mit Zitaten auch aus Rechtsprechungen, dann bin ich Rechtspopulist. Und wenn Herr Steinke von der SZ ein Buch schreibt mit dem gleichen Thema und dem gleichen Inhalt, also ich glaube, so ein bisschen hat auch bei mir abgeschrieben, das ist völlig egal, dann ist es Ausweis von Demokratieverteidigung. Wie bescheuert kann man denn sein? Die Leute sagen, also ich habe auch wieder gelesen, Meinungsforscher sagen, Kubicki kann die FDP in Richtung AfD führen. Ich bin extrem selbstbewusst. Man gewinnt Wähler nicht zurück, indem man ihnen hinterherläuft, sondern indem man einen klaren Standpunkt hat und sie zurückholt. Und die AfD ist für mich keine wirkliche Größe. Ich sehe nur, dass das bisherige Verhalten die AfD nicht schwächer, sondern stärker gemacht hat. Und man kann sie nur kleiner machen, wenn man sich auseinandersetzt mit ihr und nicht dauernd in diese Opferrolle hineinschiebt.
Und der Weg der Freiheitlichen in Österreich ist für Sie in keiner Weise ein Vorbild für die FDP in Deutschland?
Das war noch nie, und ich warne auch immer dringend davor, ich habe ja auch so Parteifreunde, dringend davor, die Situation in anderen Ländern mit der in Deutschland vergleichen zu wollen. Das ist jeweils unterschiedlich. Ich habe bei mir auch einige in der Partei, die wirklich glauben, nicht so Mieleiser das große Vorbild, die Kettensäge, was auch immer, den versuche ich mal zu erklären, Wenn wir 20 Jahre Sozialismus in Deutschland hätten, dann könnten wir uns darüber unterhalten. Das haben wir aber nicht. Ich würde eher an Ludwig Erhard erinnern wollen und ich empfehle nicht in der Union, sondern auch einigen meiner Parteifreunde nochmal bei Ludwig Erhard nachzulesen. Der ist aktueller denn je. Und der hat schon mal erklärt, nicht ein Staat, der zu groß wird, der verhindert Wohlstand und schafft ihn nicht. Das kommt dieser wunderbare Satz, so viel Staat wie nötig, so viel Wettbewerb und Freiheit wie möglich, ist auch das Gebot der Stunde.
Und die Brandmauer zur AfD steht?
Ja, wie steht in der Verfassung, ist Gesetz gegeben, ich kenne keine Brandmauer. Ich werde keine Veranstaltung deshalb nicht besuchen, weil da ein AfD-Vertreter auftritt. Ich werde meine politischen Überlegungen nicht davon abhängig machen, ob die AfD zustimmen könnte oder nicht. Ist mir auch relativ egal.
Wollen Sie auch nicht koalieren mit denen?
Nein, abgesehen davon, dass...
Dulden lassen?
Würde?
Dulden lassen?
Auch nicht. Also
Duldung zum Abstimmen?
Duldung, ich würde keinem AfD-Antrag zustimmen, aber ich würde meine Anträge nicht davon abhängig machen, dass die AfD zustimmen könnte. Würde ich das tun, wie dumm ist das denn, würde ich die komplette Agenda der AfD in die Hand geben.
Also Mehrheiten, die nur mit der AfD zustande kommen, sind in Ordnung, wenn man vorher nicht drüber gesprochen hat, dass es diese Mehrheit geben kann.
Ja, da habe ich das gleiche Verhältnis wie die Grünen im Europaparlament oder die Sozialdemokraten oder die Linken, die im Europaparlament diese Frage auch nicht davon abhängig machen, ob die Rechten zustimmen oder auch nicht. Entweder in der Sache kann ich was durchsetzen, was vernünftig ist. Ansonsten kann ich dieses Verfahren hier auflösen und sagen, überlassen wir der AfD die Agenda.
Das heißt, die FDP wird die Alternative für alle, die keine Lust mehr haben auf Merz und Klingbeil?
Die FDP wird die Alternative oder wird die politische Kraft für diejenigen, die noch was in der Birne haben und was erreichen wollen in diesem Land. Ich definiere mich nicht in Richtung Union oder SPD oder Grüne oder AfD oder Linke, sondern ich formuliere eine klare Position und versuche dafür Mehrheiten zu finden. Zunächst einmal in der Bevölkerung und dann möglicherweise auch in Parlamenten. Alles andere ist ja auch dumm. Also da kann ich auch zu Hause bleiben und am Fernsehen dann meine Kommentare abgeben. Also
es ist keine neue Protestpartei, die Sie da aufbauen wollen.
Jede Partei ist auch Protestpartei. Ich muss keine neue Partei aufbauen. Wir sind eine alte Marke. Die muss jetzt einfach nur reloaded werden. Und zwar mit Selbstbewusstsein und nimmt mich nicht mehr dauernd in Abgrenzung von anderen. Und ich kann sicher sagen, die Idee, dass Friedrich Merz erklärt hat, die Freien Demokraten sind tot und deshalb sollen die FDP-Wähler jetzt die CDU wählen, hat ja was damit zu tun, dass er Sorge davor hat, dass eine starke FDP ihm auch Konkurrenz machen könnte. Und die Tatsache, dass die Grünen erklärt haben, sie wollen das Erbe der FDP antreten, was ich auch besonders lustig finde, dann dazu müssten wir ja tot sein, erklären jetzt unisono, ich habe gestern Konstantin von Notz getroffen und gesagt, Konstantin, du bist wirklich ein toller Typ, du schreibst jetzt, unter Führung von Kubicki würde die FDP in den Untergang gehen, ihr habt doch gerade gesagt, wir seien schon tot. Ja. Und das deutet darauf hin, dass ihr Angst davor habt, dass es wieder eine starke FDP geben könnte, selbstbewusst die Menschen auch faszinieren kann und dann auch andere Mehrheiten herstellen kann, weil eure Überlegungen, wie ihr politisch in Koalition zurechtkommen könnt, auch davon abhängen, wie stark oder schwach wir sind.
Sie waren in der Kirche, Sie waren auch aktiv in der Kirche und sind dann irgendwann ausgetreten. Sind Sie eigentlich noch gläubig?
Ich glaube, dass jeder Mensch in irgendeiner Form gläubig ist. Wenn Sie mich fragen, ob ich an irgendein metaphysisches Wesen glaube, eher nicht. Aber ich glaube, irgendwoher müssen wir ja kommen. Ne? Also das ist kein historischer Zufall oder eine Laune von der Natur oder der Geschichte. Also es muss etwas sein, was über unser menschliches Vorstellungsvermögen hinausgeht. Aber ich glaube, wenn wir uns Gott so vorstellen, wie die Kirche in sich vorstellen, muss es ein lustiges Kerlchen gewesen sein. wenn man sich überlegt, dass der Mensch zu 80% aus Wasser besteht, dann muss man sich wundern, was Gott aus dem Rest alles gemacht hat. Nein, aber ich war im Christlichen Verein junger Männer, ich war Bibellehrer in Braunschweig, ich war dann im Kirchenvorstand auch in Schleswig-Holstein und bin ausgetreten aus der Kirche. Ich glaube, es war 2016 oder 2017, also ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, weil ich eine Diskussion mit einem evangelischen Bischof in Schleswig-Holstein hatte, der aufgefordert hat, dass die etwas reicheren 10% ihres Einkommens auch abgeben sollten jetzt für Flüchtlings- und Asylhilfe. Worüber man ja nachdenken kann, abgesehen davon, dass meine Kirchensteuerberater schon ziemlich exorbitant war. Und dann habe ich ihn gefragt, ist denn die evangelische Kirche bereit, 10% ihres Vermögens in den Topf zu schmeißen? Und er hat gesagt, nein. Sitzen Sie erstmal da und wundern Sie. Und dann habe ich gefragt, warum nicht? Also wir sind für die Ewigkeit. Und da habe ich gesagt, an der Institution, deren ganzen soziale Leistungen, für die sie sich rühmen, also Kindergärten, Pflegehäuser, vom Staat bezahlt werden, nicht von der Kirche. Deren Ausbildung Pastoren vom Staat bezahlt wird, deren Bauten vom Staat finanziert werden, ist nicht bereit, einen Teil ihres Vermögens für das einzusetzen, was sie von anderen erwartet. Und das nennt sich dann christlich in der Durchsage. Da kann ich aus der Kirche austreten, die Kirchensteuer nehmen und dann tatsächlich spenden, dann bin ich der Held. Weil ich immer sagen kann, Leute, ich habe jetzt gerade mal 10.000 Euro dahin gespendet und 10.000 dahin gespendet. Und die Kirche kann sich nicht damit rühmen, dass sie mit meinem Geld etwas macht, was ich nicht für sinnvoll halte.
Aber an ihrem Verhältnis zu Glaube an sich hat sich
nichts geändert. Nein, hat sich nichts geändert. Mhm.
Spielt der Glaube eine größere Rolle, wenn man 74 ist, wieder?
Nein, Angst vorm Tod habe ich auch nicht. Also falls man sich sowas, habe ich nicht. Also wenn ich, wenn mich der Herr morgen zu sich ruft, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht braucht er Nachwuchs, ne, dann kann ich sagen, ich habe alles gehabt in diesem Leben. Also mehr geht nicht und alles, was jetzt kommt, ist das Sahnehäubchen ist on top. Das gibt auch eine gewisse innere Ruhe. Und also ich glaube auch, dass Gott will, dass wir unser Leben wirklich glücklich und optimistisch und zufrieden leben und nicht depressiv durch die Welt laufen.
Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Ja, auf die Frage, ob ich daran glaube oder nicht, kommt es ja nicht an. Also da ich keine Angst vor dem Tod habe, muss ich jetzt nicht metaphysisch mich sozusagen beruhigen, dass das nicht das Ende sein wird. Das werden wir sehen, Sie und ich.
Ne? Also Sie machen sich keine Gedanken drüber?
Nein.
Herr Kubicki, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank an Sie.